Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Was ist eigentlich aus der Pandemie geworden? Wenn man sich in Clubs, Supermärkten oder auf Flughäfen so umschaut, könnte man meinen, die ist vorbei. Wenn man aber dem Gesundheitsminister zuhört, dann erfährt man, wir befinden uns mal wieder mittendrin in einer anrollenden Welle. Diesmal ist das BA5 eine Untervariante von Omikron. In Berlin liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei knapp 279. Zum 30. Juni läuft nun die aktuelle Testverordnung des Bundes aus. Nach der ist die bundesweite Versorgung mit kostenlosen Schnell- und PCR-Tests geregelt. Was das jetzt bedeutet, rbb24, Inforadio-Reporterin Oda Tischewski hat recherchiert.
Test oder kein Test? Die große Frage wird erst recht knapp vor dem Stichtag beantwortet werden, nämlich in der kommenden Woche. Dann treffen sich die Gesundheitsminister der Länder und Karl Lauterbach und beraten unter anderem darüber, was denn nun wird aus der flächendeckenden Teststrategie. Die Berliner Gesundheitsverwaltung wartet dringend auf das Ergebnis, denn danach richtet sich auch, wie es mit den derzeit noch 975 Berliner Testzentren weitergeht, so Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe.
Anlasslose Tests werden nicht mehr die Rolle spielen wie in den Jahren zuvor. Trotzdem denke ich, wir werden eine Testinfrastruktur brauchen, weil wir haben viele Menschen, die nicht alleine klarkommen mit Selbstverantwortung und eigenen Tests. Und wir haben Gruppen, die wir besonders schützen müssen. Deshalb wäre ich hier sehr froh, wir wüssten jetzt wirklich zeitnah, wie es weitergeht mit der Teststrategie auf Bundesebene.
Neben dem Corona-Expertenrat konsultiert die Bundesregierung auch eine Sachverständigenkommission, die derzeit das geltende Infektionsschutzgesetz evaluiert und am 30. Juni ihren Bericht dazu vorlegen wird. Eines ihrer Mitglieder, der Virologe und Epidemiologe Klaus Stöhr. Er hat vor kurzem Christian Drosten nach dessen Ausscheiden aus dem Gremium ersetzt und mahnt Schritte in Richtung Normalität an.
Nachdem Omikron übernommen hat, das Virus bei einer Population zirkuliert hat, war bereits im April, spätestens im Mai, notwendig, die massenhafte, ansatzlose Testung zu beenden, vor allen Dingen in den Schulen. Aber auch die Testzentren sind nicht mehr notwendig. Was jetzt notwendig ist der Schutz der Vulnerablen durch die Impfung, aber in der Gesamtpopulation ist das Testen im Prinzip überfällig, dass es beendet wird.
Auch der Chef des Berliner Interessenverbandes der akkreditierten Labore in der Medizin, Michael Müller, schätzt die Risiken momentan, trotz der steigenden Inzidenzen, als etwas geringer ein. Für den Herbst allerdings prognostiziert er eine Rückkehr der Maßnahmen, Masken, Abstände, Hygiene. Und auch die Tests würden dann nach seiner Ansicht wieder zunehmen. Allein in Berlin stünden dafür über 100.000 PCR-Tests pro Woche zur Verfügung und die sollten gezielt eingesetzt werden.
Wir sehen es für erforderlich an, zunächst aus medizinischen Gründen zu testen. Das heißt, kranke Menschen gehen zum Arzt, bekommen dort eine PCR-Untersuchung, vor allen Dingen dann, wenn sie ein Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und ganz wichtig, möglicherweise von antiviraler Therapie profitieren. Das sollten wir jetzt besprechen und auch jetzt entscheiden.
Und beraten wird am 22. und 23. Juni in Magdeburg bei der 95. Gesundheitsministerkonferenz.
Informationen von rbb24 Inforadio-Reporterin Oda Tischewski waren das. Alle an einen Tisch holen und gemeinsam Wohnungen bauen und die Mieten in der Stadt stabil halten. So hatte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sich das vorgestellt, als sie im Januar ihr Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbare Wohnungsmieten vorstellte. 5 Monate später gibt es jetzt so etwas wie eine Zielvereinbarung, was Senat, Bezirke, Wohnungs- und Mieterverbände, aber auch die großen Konzerne in den nächsten Jahren erreichen wollen. Landespolitikreporter Thorsten Gabriel stellt die Ergebnisse vor.
Ein runder Tisch ist es nicht geworden, man tagt eckig in U-Form. Aber vielleicht passt das symbolisch auch ganz gut, denn rund lief es bislang im Bündnis nicht immer, sondern oft wurde hart gekämpft. Vor Beginn der entscheidenden 4. Sitzung zeigte sich Regierungschefin Franziska Giffey aber optimistisch wie immer.
Wir haben sehr viel gearbeitet das letzte halbe Jahr und ich bin auch zuversichtlich, dass wir hier einen Weg finden, der den Berlinerinnen und Berlinern dient und der den Neubau, aber auch den Schutz in den Vordergrund stellt, der Mieterinnen und Mieter.
Schon am Tag vor der entscheidenden Sitzung war der vertrauliche Entwurf des Beschlusspapiers nach draußen gedrungen. In ihm finden sich beim Wohnungsneubau die Zielzahlen, die die rot-grün-rote Regierung auch in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hatte. 100.000 neue Wohnungen sollen bis 2026 gebaut werden, die meisten von privaten Bauträgern. Damit das gelingt, will der Senat Bauverfahren beschleunigen. Bei den Bebauungsplänen etwa legt er den Bezirken die Daumenschrauben an. Wenn ein Plan länger als 3 Jahre braucht, um aufgestellt zu werden, kommt er in die Senatskommission, die sich mit Konfliktfällen beschäftigt. Landet also bei der Chefin persönlich, was nicht immer ein Vergnügen sein soll. Von der Wohnungswirtschaft werden dafür Zugeständnisse bei den Mieten erwartet. Einerseits findet sich Giffeys Idee in dem Papier wieder, dass Haushalte ihre Vermieter um Deckelung ihrer Mieten bitten können, wenn nach einer Erhöhung die Miete mehr als 30% des Haushaltseinkommens ausmacht. Dies gilt nach letztem Stand allerdings nur noch für Haushalte mit Wohnberechtigungsschein. Andererseits will das Bündnis dem Bund zuvorkommen. Die Ampelkoalition plant, Mieterhöhungen in angespannten Wohnungsmärkten schon bei 11% in 3 Jahren zu deckeln und nicht erst bei 15, wie es derzeit gilt. Diese abgesenkte Kappungsgrenze soll in Berlin schon vorab gelten, auf freiwilliger Basis. Schon jetzt steht allerdings fest, dass nicht alle Bündnispartner nächsten Montag die Erklärung unterschreiben werden. Der Eigentümerverband Haus und Grund will erst eine Mitgliederversammlung im Juli darüber entscheiden lassen. Und auch der Berliner Mieterverein überlegt noch.
Informationen aus unserer landespolitischen Redaktion von Kosten Gabriel waren das. Haben Sie auch schon den gefürchteten Brief von Ihrem Energieversorger bekommen? Einige langen jetzt ganz schön zu, 30 bis 50, teilweise sogar bis zu 80% mehr sollen Verbraucherinnen und Verbraucher mitunter für Strom oder Gas bezahlen. Und jetzt kommt auch noch die Nachricht, dass weniger Gas aus Russland kommt. Das russische Energieunternehmen Gazprom hat die Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gedrosselt. Was das bedeutet, hat RBB-Reporterin Elke Bader bei einem der größten Gasversorger der EWE recherchiert.
Wir sollten jetzt nicht in Panik ausbrechen oder uns gar noch schnell vor dem Winter eine neue alternative Heizung anschaffen. Dazu raten die Energieexperten der EWE. Dennoch, die Nachricht vom ausgefallenen Verdichter an der Gaspipeline Nord Stream 1 kommt für Stefan Dohler von der EWE ungelegen.
Deshalb gibt es eine Einschränkung im Moment, sodass etwa 40% weniger Menge durch die Nord Stream 1 fließt, die im Moment nicht kompensiert wird nach unserem Kenntnisstand von Gazprom.
Diese fehlende Menge Gas muss jetzt auf dem Markt nachgekauft werden, sagt Dohler weiter. Wo die Reise auf der Preisspirale hingeht, dazu kann der EWE-Chef heute auch keine zuverlässige Aussage machen. Aber eins ist für Stefan Dohler klar.
Ohne russische Gasimporte würden wir in Deutschland im nächsten Winter Einschränkungen bei der Versorgung mit Gas erleben müssen.
Deshalb müssen jetzt die Gasspeicher so schnell wie möglich aufgefüllt werden, informiert Stefan Dohler.
Die Gasspeicher in Deutschland sind im Moment bei einem Füllstand von gut 50%. EWE hat im Moment einen Füllstand von etwa 72%. Hier in Rüdersdorf der Speicher ist schon bei 77% Füllstand. Also das sieht erstmal gut aus.
Gute Nachrichten also für die rund 120.000 Gaskunden der EWE in Ostbrandenburg. Langfristig gesehen sollte sich aber jeder Verbraucher nach einer alternativen, klimaschonenden Wärmeversorgung umschauen. Die Versorgungsnetze werden dafür jetzt schon umgebaut, sagt Jörg Wizurek von der EWE.
Wir werden im Verteilnetz weiter investieren, weil das auch die Transportleitung für die grünen Gase sein werden. Und sorgen dafür, dass sie in einem super Zustand sind, um vom Prinzip her auch alternative Gase transportieren zu können.
Je eher diese alternativen Gase durch die Netze strömen, desto schneller ist die Abhängigkeit von russischem Gas beendet. Darüber sind sich alle Energieexperten einig.
RBB-Reporterin Elke Bader. Und damit kommen wir mal wieder nach Schwedt. Die PCK-Raffinerie dort bezieht ja Öl aus Russland über die Druzhba-Pipeline. Soll im Januar vorbei sein. Dafür soll Öl aus anderen Quellen kommen und die Raffinerie mit einer Auslastung von 70% arbeiten. Das ist der Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach sieht das kritisch. Er äußerte sich bereits im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Mehr dazu von unserer Landespolitikerin. Reporterin Lisa Stieger.
Die Raffinerie muss zu 100% ausgelastet sein, so Jörg Steinbach. 70% würden nicht reichen.
Weil wir die 100% Auslastung brauchen, damit die gesamte Raffinerie wirtschaftlich arbeiten kann. Und nur die wirtschaftliche Arbeit gibt als Ergebnis einen Gewinn ab, der für die Reinvestition in einen neuen Raffinerietyp investiert werden kann.
Wenn aber die Raffinerie Verluste erwirtschaftet, könnte es sein, dass Deutschland auf den Kosten sitzen bleibt, ist Steinbach überzeugt. Denn es sei fraglich, ob die PCK in diesem Fall EU-Beihilfen erhalten würde.
Das ist eine Frage, die genau zu klären ist. Wir haben bis jetzt von einer mündlichen Zusage gehört, dass Brüssel der Bundesregierung erlauben würde, finanzielle Verluste auszugleichen. Ich befürchte, dass diese Zusage im Augenblick schwieriger einhaltbar ist, weil wir nicht mehr von einem Embargo als Teil des 6. Sanktionspakets reden, sondern von einer freiwilligen Aktion der Bundesregierung. Und das ist eine der Fragen, die ich gestellt habe, ob dieser finanzielle Ausgleich nach wie vor von Brüssel so genehmigt wird.
Mike Bischoff, SPD-Landtagsabgeordneter aus Schwedt, zeigte sich im Wirtschaftsausschuss besorgt.
Das beschäftigt im Moment alle, weil es ist kein Schwedter-Problem, kein Uckermärker allein, sage ich, sondern es ist natürlich ein Berlin-Brandenburger, Mecklenburg-Vorpommern und übrigens auch westpolnisches Problem.
Linken-Fraktionschef Sebastian Walter sagte, er sei erschrocken. Auch die CDU teilt die Forderung, die PCK müsse zu 100% ausgelastet bleiben. Für die kommende Woche ist eine Videokonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angesetzt, berichtete Steinbach.
Informationen von Lisa Steger waren das. Am Wochenende soll es ja so richtig heiß werden in unserer Region. Gut, wenn da ein See in der Nähe ist. Wer jetzt aber an den Spremberger Stausee will, den muss ich enttäuschen. Baden und Angeln ist dort seit kurzem verboten. Grund sind Blaualgen. RBB-Reporter Sascha Erler war am Ufer.
Die Sonne scheint auf den Bargenzer Badestrand. Kleine Fische schwärmen im Wasser, nebenan planschen einzelne Badegäste. Nichts weist darauf hin, dass hier irgendeine Gefahr lauert.
Mir ist jetzt nichts aufgefallen. Sehen tue ich sie nicht. Nee.
Habe nicht gesehen, nee. Nur Steine und Gras und keine Algen gesehen.
Tatsächlich, nirgendwo ein Hinweis. Campingplatzbetreiber Spreecamp hat die Allgemeinverfügung auf die Homepage gesetzt. Beim Einchecken würden Gäste auf das Verbot hingewiesen, aber Schilder aufstellen, das wäre nicht Aufgabe des Campingplatzes, heißt es. Ein Interview gibt es nicht, einfach weil noch sehr viele offene Fragen da sind. Auch bei Bürgermeister Dieter Perkow.
Wir haben derzeit eine außerordentliche Wasserqualität und insofern kann ich es noch nicht so hundertprozentig nachvollziehen, was jetzt gegenwärtig hier passiert.
Natürlich gab es im Vorfeld Gespräche mit dem Kreis, sagt Perkow, aber seiner Meinung nach hätten es auch mildere Maßnahmen getan. Schließlich sind viele Betriebe wie Campingplätze und Hotels auf die Badegäste angewiesen. Für kommendes Wochenende hat sich ein Yoga-Camp mit mehreren tausend Teilnehmern angekündigt. Bis jetzt sind nicht mal Hinweisschilder da und solange die nicht stehen, existiert für Sebastian, der bis morgen am Stausee Urlaub macht, auch kein Blaualgenproblem.
Solange jetzt hier nicht abgesperrt wird, ja, gucken wir mal, was die Auswirkungen wären, wenn denn was wäre, ob es wirklich schlimm ist und dann müssen wir es persönlich abschätzen.
Na, die fehlenden Hinweisschilder sollen jetzt kommen. Der Kreis will sie zusammen mit dem Neuhausener Ordnungsamt aufstellen lassen, hat RBB-Reporter Sascha Erler erfahren. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.